Ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich will dir danken, dass wir uns hier treffen dürfen in deinem Namen. Herr, es ist ein Privileg. Das dürfen wir jetzt gerade in dieser Zeit auch wieder nochmal neu spürbar erleben, was für ein Privileg es ist. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du in uns am Werk bist, dass du in uns am Werk sein willst, dass du dich dafür hingegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass du, so wie wir es gerade gesungen haben, Herr, immer mehr unser Inneres, unser Herz reinigst, Herr, von all den Dingen, die uns von dir abhalten möchten. Herr, wir brauchen dich. Herr, wir können nicht ohne dich. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt diese Predigt, die Worte gebrauchst, Herr. Herr, dass du es zu deinen Worten machst, dass es um deine Ehre geht. Bitte nimm einfach auch alles weg, wo es um menschliche Ehre geht, sondern es geht um deine, Jesus. So möchte ich diese Zeit jetzt unter deine Herrschaft stellen und auch diesen weiteren Verlauf des Gottesdienstes. Wir wollen uns dir unterstellen, in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte erzählen. Wer von euch kennt das lustige Taschenbuch? Das sind eine ganze Menge, die das kennen, aber auch einige, die es nicht kennen. Das lustige Taschenbuch von Walt Disney, Geschichten aus Entenhausen von Donald Duck, Mickey Mouse und so weiter. Es gibt davon inzwischen über 550 Bände. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben so etwas mehr als 200 tatsächlich davon gelesen. Schon ein paar Jahre her, als ich das letzte Mal eingelesen habe, aber immer wieder hervorragend. Und in diesen gibt es immer wieder ganz, ganz tolle, ganz, ganz lustige und spannende Geschichten. Und an die ein oder andere Geschichte kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Wie zum Beispiel die folgende Geschichte. Die beiden Milliardäre Dagobert Duck und Klaas Clever machen einen Wettstreit. Die beiden waren absolut erbitterte Rivalen. Dagobert ist zwar, wie man auch auf diesem Bild sehr gut sehen kann, unfassbar geizig, wirklich unfassbar, aber er gehörte zu den Guten und hatte in der Regel auch die Nase vorne. Klaas Clever, sein Gegenspieler, hat immer wieder versucht, ihn zu schlagen, oft auch mit irgendwelchen etwas unlauteren Methoden, aber meistens erfolglos. Bei dem Wettstreit, den diese beiden antreten, ist es so, dass sie eine bestimmte Zeit festlegen und sagen, jo, wir fangen mal bei Null an, also ohne Geld, und schauen dann, wer es in einer bestimmten Zeit schafft, mehr Geld zu verdienen. Dafür erhalten sie beide einen Trank. Dieser bewirkt, dass sie beide alles vergessen und sozusagen richtig einen Neustart machen. Als es losgeht, dieser Trank anfängt zu wirken, lernen die beiden sich von Neuem ja dann kennen und finden sich direkt erstmal sympathisch. Sie machen zunächst gemeinsame Sache, fangen an, gemeinsam zu wirtschaften und es geht ganz einfach los. Sie holen sich Gemüse, verkaufen das auf dem Markt, also sie fangen mit ganz kleinen Schritten an und dann gehen sie immer weiter. Wird alles immer größer und später bauen sie dann gemeinsam ihr erstes Gebäude. Und bei diesem ersten Gebäude kommt es zum Krach zwischen diesen beiden. Es geht um die famos wichtige Frage, ob dieses Gebäude Duck und Clever oder Clever und Duck heißt. Keiner wollte nachgeben, dass sein Name vorne steht und so nahm die Rivalität wieder ihren Lauf und jeder hat für sich alleine gewirtschaftet. Dann neigt die Wette sich dem Ende entgegen und sie machen sich auf den Weg zum Treffpunkt. Unser Geizhals Dagobert geht natürlich zu Fuß. Klaas Clever macht sich darüber lustig und sagt sich, hier du Geizhals, wirft ihm eine Münze zu und sagt, er soll sich doch mal bitte ein Taxi nehmen. Was macht Dagobert? Dagobert nimmt die Münze, geht aber weiter zu Fuß. Als sie beide am vereinbarten Treffpunkt erscheinen, lässt die Wirkung des Tranks nach und beide erhalten ihre Erinnerung wieder zurück. Und dann wird ausgezählt und geschaut, Wer hat gewonnen? Wer hat mehr Geld verdient? Und was kommt dabei heraus? Beide exakt gleich viel. Nun kommt die Pointe. Sie fallen beide in Ohnmacht, weil sie ja unbedingt besser sein wollten als der andere. Und da fällt die Münze raus von Dagobert aus seiner Tasche. Und deswegen gewinnt er diesen Wettstreit aufgrund der einen Münze. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich finde diese Geschichte einfach klasse. Und sie hat natürlich auch etwas mit unserem heutigen Predigttext zu tun. Nicht nur wegen des offensichtlichen Hochmuts von dem Milliardär Klaas Clever, sondern auch auf einer anderen Ebene. Es ist nämlich so in der Geschichte im lustigen Taschenbuch, dass Dagobert Duck und Klaas Clever ja am Anfang gemeinsame Sache machen. Und später kommt es zum großen Krach und sie werden zu erbitterten Rivalen. In der Bibel gibt es eine Beziehung, wo die ursprüngliche Verbindung noch viel, viel enger war und daraus eine erbitterte Feindschaft entstanden ist. Die Rede ist von den beiden Brüdern Jakob und Esau. Zwischen den beiden Brüdern lief es in ihrem Leben immer, ich sag jetzt mal, nicht immer unbedingt harmonisch ab, aber vor allem deren Nachfahren wurden zu erbitterten Feinden. Jakob war der Stammvater des Volkes Israel, Esau war der Stammvater des Volkes Edom. Und Israel und Edom waren über Jahrhunderte erbitterte Feinde. Um diese Feindschaft geht es auch in dem heutigen Predigttext aus dem Buch des Propheten Obadja. Der Prophet Obadja ist mit 21 Versen das kürzeste Buch des Alten Testaments. Und es ist vor allem eine Botschaft, die der Prophet Obadja zu verkünden hat. Es ist eine Weissagung gegen das Volk der Edomiter. Sein Auftrag ist die Ankündigung, dass Edom vernichtet wird. Und Obadja ist neben Nahum einer von zwei Propheten in der Bibel, deren Hauptauftrag darin bestand, einem fremden Volk den Untergang anzukündigen. Bei Nahum waren das die Assyrer, bei Obadja sind es die Edomiter. Der Hintergrund bei Obadja ist der, dass kurz zuvor etwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Das Volk Israel hat eine ganz schwere Niederlage erlitten. Obadja beschreibt das in seiner Botschaft. Und das Volk der Edomiter, was tun die? Die haben nichts Besseres zu tun, als auf den am Boden liegenden Gegner nochmal schön oben drauf zu trampeln und es noch schlimmer zu machen. Und dieser Stachel saß ganz tief bei den Israeliten. Sie hatten schweres Leid zu durchleben. Und dann kommt das Volk der Edomiter und setzt noch einen drauf. Und man darf hierbei ja nicht vergessen, das waren ursprünglich Brudervölker. Und nun kommt dieses hochmütige Volk der Edomiter, sieht das Leid Israels, macht sich lustig und haut nochmal schön oben drauf. Für die Israeliten war damals vor allen Dingen ein Gedanke sehr, sehr herausfordernd. Wie kann es sein, dass es diesem so hochmütigen Volk der Edomiter so gut geht? Sie scheren sich einen Dreck um ihr Verhalten, es ist ihnen alles egal. Wie kann es sein, dass Gott da nichts tut? Und in diese Situation hinein folgt dann die Botschaft, die Obadja von Gott empfängt, und die schauen wir uns nun einmal an. Ich lese aus dem Buch des Propheten Obadja die ersten 15 Verse. Hier ist aufgeschrieben, was der Herr dem Propheten Obadja offenbart hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat sein Wort gegen Edom gesprochen. Wir haben es gehört. Durch einen Boten ließ er unter den Völkern verkünden, auf, wir ziehen gemeinsam gegen die Edomiter, auf zum Kampf. Zu Edom aber sagte der Herr, ich mache dich zum Letzten der Völker. Alle werden dich verachten. Du bildest dir ein, du seist unbesiegbar, weil du in Felsklüften wohnst, auf unzugänglicher Höhe. Du denkst, mich kann keiner hier herunterholen. Aber wenn du dein Nest auch so hoch anlegst wie der Adler, wenn du es selbst zwischen die Sterne am Himmel setzt, ich, der Herr, stürze dich in die Tiefe. Diebe und Räuber werden im Schutz der Nacht bei dir eindringen und nach Herzenslust plündern. Winzer werden über dich kommen, die für eine Nachlese nichts übrig lassen. Was wird dir dann bleiben? Dein ganzes Land wird durchsucht. Alle deine versteckten Schätze werden aufgespürt. Alle deine Verbündeten lassen dich im Stich. Deine eigenen Freunde, die dein Brot essen, fallen dir in den Rücken. Sie stellen dir Fallen. An jenem Tag, sagt der Herr, werde ich den weisen Leuten in Edom den Garaus machen, sodass es im Bergland Esaus niemand mehr gibt, der Rat weiß. Es gibt dann in Edom keinen Verstand mehr. Die tapferen Krieger aus Teman werden von Angst gepackt. Deshalb wird keiner im Bergland Esaus mit dem Leben davonkommen. Weil ihr euch mit Mord und Gewalttat an euren Brüdern, den Nachkommen Jakobs, vergangen habt, werdet ihr Edomiter mit Schande bedeckt und für immer ausgelöscht werden. Ihr habt dabei gestanden, als Fremde in Jerusalem eindrangen und seine Bewohner unter sich verlosten, als sie Menschen und Besitz mit sich wegschleppten. Ihr habt mit ihnen gemeinsame Sache gemacht. Weidet euch nicht am Unglück eurer Brüder. Seht nicht schadenfroh ihrem Untergang zu. Spottet nicht über ihre Qualen. Nutzt ihre Niederlage nicht aus. Dringt nicht auch noch in die eroberte Stadt ein. Wenigstens ihr solltet euch nicht an den Leiden der Leute von Juda ergötzen, euch nicht an ihrem Eigentum vergreifen, nachdem dieser entsetzliche Unglückstag über sie hereingebrochen ist. Ein Tag des Untergangs und der Verzweiflung. Aber ihr stellt euch sogar an den Fluchtwegen auf. Ihr erschlagt die Entkommenen oder liefert sie an ihre Verfolger aus. Das alles wird auf euch selbst zurückfallen. Was ihr euren Brüdern angetan habt, wird euch selber angetan. Das waren 2/3 der gesamten Botschaft von Obadja. Und es geht volle Kanne gegen das Volk der Edomiter. Und da werfen wir jetzt einmal einen genaueren Blick rein. Was vor allem am Anfang deutlich wird in der Botschaft von Obadja, ist der Hochmut von Edom, also ihr stolzes, ihr überhebliches, ihr herablassendes Wesen. Sie erheben sich über Israel. Das Volk der Edomiter, es hält sich für unbesiegbar und sagt, hier kann mich niemand herunterholen. Schauen wir uns einmal an, wo Edom eigentlich so lag und wie das da ausgesehen hat. Dann wird auch klar, warum sie behauptet haben, dass sie niemand dort herunterholen kann. Zunächst einmal sehen wir hier eine Karte. Eingekreist ist einmal so ganz grob das Gebiet von Israel und hier unten einmal das Gebiet von Juda. Ich sage der Einfachheit heute halber einfach immer nur Israel. Und südöstlich des Toten Meeres, also hier ist das Tote Meer, und wenn wir hier unten dieses Quadrat, da ist das Gebiet von Edom. Dieses Gebiet, es geht noch ein bisschen weiter in den Süden, das ist ungefähr 160 Kilometer lang und endet dort in einem Arm des Roten Meeres. Und dieses Gebiet war äußerst gebirgig. Deshalb nennt man es auch Bergland. In dieser Region befinden sich die größten Berge überhaupt in dem gesamten Gebiet. Entsprechend war die Lage da unten im Südosten ein natürlicher Schutz für das Volk der Edomiter. Die hohen Berge, dazu fruchtbare Plateaus, das sorgte für Sicherheit, das sorgte für Wohlstand. Im Zentrum des Gebietes von Edom lag die Hauptstadt Sela. Das ist wahrscheinlich die heutige Stadt Petra in Jordanien. Und diese Stadt ist eine legendäre Stadt. Eine der malerischsten und schönsten Städte auf der Erde, aus Sandstein geschnitten, nahezu uneinnehmbar. Ich habe dazu auch mal ein paar Bilder mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich muss sagen, wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Hier sieht man so eine dieser Bauten. Prächtige Bauten gab es dort. Es ist jetzt nicht ganz klar, ob es das schon gab, als die Edomiter dort im Land waren. Aber prächtige Bauten, wahnsinnige Voraussetzungen, ein mächtiges Land. Auf diesem Bild sehen wir, warum die Stadt damals auch so schwer einzunehmen war. Man denkt jetzt erstmal, ja, man sieht da ja nicht viel drauf. Es ist nämlich so, dass der wichtigste Zugang zu der Stadt damals ein kilometerlanger, ja so eine Art Taleinschnitt war. Also wenn man sich jetzt auf diesem Bild vorstellt, dass es vom Boden aufgenommen ist, an beiden Seiten hohe Felswände und nur so ein schmaler Talabschnitt, der kilometerlang da lang führt. Dann sieht man oder kriegt man einen Eindruck davon, was für einen Vorteil diese Lage hat bei der Verteidigung. wenn man da von oben sich aufstellen kann und es eben nur diesen schmalen Weg da lang gibt. Es ist jetzt nicht ganz klar, ob das genau dieser Taleinschnitt war, der da genau zu der Stadt geführt hat, aber durch diese Bilder erhält man eine Ahnung, wie das da aussah. Also die Voraussetzungen für das Volk der Edomiter, die waren alles andere als schlecht. Es kommt nicht von ungefähr, dass sie sich für uneinnehmbar hielten und sich in Sicherheit gewähnt haben. Und in diese hochmütige Haltung der Edomiter spricht Gott hinein und kündigt diesem Volk ein brutales Gericht an. Gott packt die Edomiter genau an den Stellen, wo sie besonders stolz sind. Dazu drei exemplarische Beispiele. Das erste. Edom war stolz auf seinen Reichtum, vor allen Dingen auch wegen der fruchtbaren Plateaus. Wie reagiert Gott? Gott kündigt an, dass Winzer sind Traubenleser, dass die kommen werden und keine Nachlese übrig lassen. Im Hintergrund könnt ihr ein Bild erkennen von einer Rebe und von so einem Weinstock. Und da sieht man, wenn allein hier vorne so viele Trauben sind, wie viele Trauben an so einzelnen, an den Weinstöcken sind und dann an den ganzen Weinbergen. Kein Traubenleser erntet die Weinstöcke so gründlich ab, dass nicht wenigstens noch ein paar Trauben übrig bleiben. Was ein Traubenleser nie tun würde, das wird hier aber passieren. Gott sagt, nichts wird übrig bleiben, keine Nachlese. Das ist das Erste, wo Gott sie packt. Dann noch zwei weitere Sachen. Edom war stolz auf seine Weisheit und auf seine Klugheit. Sie galten als weise Menschen. Was sagt Gott dazu? Er sagt, er wird den weisen Leuten von Edom den Garaus machen, sodass es in Edom keinen Verstand mehr geben wird. Das Dritte. Außerdem war Edom stolz auf seine Bündnisse und Handelsbeziehungen. Sie hatten ja eine gute Lage. Ihnen ging es gut, also hatten sie auch was zu bieten. Und was sagt Gott dazu zum Stolz auf die Handelsbeziehungen? Er sagt, alle deine Verbündeten lassen dich im Stich, deine eigenen Freunde fallen dir in den Rücken. Gott kündigt Edom das Gericht an und dann handelt er auch entsprechend. Im Zeitraum so etwa 500 vor Christus passiert es. Es ist umso ironischer, dass die Edomiter von einem ihrer Bündnispartner völlig überrumpelt werden. Die Nabatäer, das ist ein Volk aus dem nördlichen Arabien, kamen zu den Edomitern und wurden von diesen zu einem Gastmahl eingeladen. Und sobald sie auf ihrem Gebiet waren, haben sie sich gegen ihre Bundesgenossen gewandt und haben sie aus ihrem Land vertrieben. Das war der Anfang des Niedergangs von Edom. Die Überlebenden sind danach nach dieser Flucht umgesiedelt, aber gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus sind die Edomiter dann allmählich von der Landkarte verschwunden. Anhand von Edom wird genau das wahrgemacht, was in Sprüche 16, Vers 18 steht. Das Sprichwort, was Helga vorhin auch schon eingeblendet hat, was auch sehr bekannt ist. Erst ist man überheblich, dann am Boden zerstört. Hochmut kommt vor dem Fall. Edom war hochmütig und das wurde ihnen zum Verhängnis. Das Problem der Edomiter war nicht, dass sie ihre Heimat hoch oben in den Bergen hatten, sondern das Problem der Edomiter war, dass sie von oben auf andere herabgeschaut haben. Vor allen Dingen im übertragenen Sinne. Sie waren überheblich, sie dachten, nein, nein, uns kann auf keinen Fall irgendwas passieren. Und dabei hat sich immer und immer mehr eine hochmütige Haltung eingeschlichen. Sie haben ihren Blick nicht nach oben gewendet und beachtet, dass da einer ist, der in Wirklichkeit von ganz oben auf alles herabschaut, was hier auf der Erde so passiert. Sie haben sich selber erhoben, nicht mit Gott gerechnet. Die Geschichte des Volkes der Edomiter kann auch für uns heute eine Lehre sein. An ihrer Geschichte zeigt sich nämlich, dass Hochmut gefährlich ist. Wo wir im Leben stehen, ist dabei nicht entscheidend, sondern der Kernpunkt ist, wo man hinschaut. ob man 300 Meter unter dem Meeresspiegel oder 3000 Meter oben in den Bergen ist, ob man auf der Karriereleiter ganz unten ist oder ganz oben. An beiden Orten kann man hochmütig und herablassend nach unten schauen und an beiden Orten kann man auch demütig nach oben zu Gott schauen. Die wesentliche Frage lautet, wo schauen wir hin? Denn wenn man den Blick nach oben wendet, dann sieht man, wie klein man selber doch ist. Wenn man aber nach unten schaut, von oben herab, hält man sich für größer, als man selber eigentlich ist. Wo schaust du hin? Ich glaube, dass Hochmut bei weitem nicht nur ein Problem von Edom ist. Das hat die Einstiegsgeschichte von Helga auf sehr eindrucksvolle Art und Weise vermittelt. Ich glaube, dass Hochmut sich bei uns Menschen sehr, sehr schnell einschleichen kann und möchte. Es kann auf ganz verschiedenen Wege passieren und ich selber muss auch zugeben, ich kann mich davon auch einfach nicht immer freisprechen. Ich habe ein sehr lustiges Beispiel dazu. Es ist so, dass etwa 90% der Autofahrer in Deutschland denken, dass sie zur besseren Hälfte der Autofahrer gehören. Und ich muss sagen, ich gehöre zu diesen 90%, die das glaubt. Ich muss aber auch sagen, bei mir stimmt das auch natürlich. Also, beim Autofahren sind wir Deutschen gerne hochmütig. Zumindest 40%. Oder nehmen wir mal das absolute Streitthema Corona. Was nehme ich da zum Teil für ein Hochmut wahr? Und es geht in ganz, ganz verschiedene Richtungen. Die einen sehen in der Impfung die große Rettung aus der Not. Andere wiederum denken, sie wären die einzig Cleveren, weil sie nicht dem blinden Gehorsam gegenüber dem Staat verfallen sind. Wieder andere haben Angst vor der Krankheit und wollen sich bestmöglich schützen, auf welche Art und Weise auch immer. Noch andere sagen, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen und dann schwer krank werden oder nicht an 2G-Veranstaltungen teilnehmen dürfen, ja selber schuld sind. Noch einmal andere fürchten sich weder vor der Impfung oder vor den Ungeimpften, sondern eher vor den Folgen für die Gesellschaft. Und nicht selten nehme ich es so wahr, dass jemand denkt, dass er der Einzige ist, der Recht hat und dass alle anderen Meinungen falsch sind. Versteht mich bitte nicht falsch. Es geht hier nicht darum, was für eine Meinung man vertritt. Da darf man unterschiedlicher Meinung sein. Sondern es geht um die Haltung, die dahinter steht. Schaue ich von oben herab, beziehungsweise komme ich so rüber, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte? Oder schaue ich nach oben? Ich habe den Eindruck, dass uns als Menschen das Thema Hochmut immer wieder einholen möchte. Unabhängig davon, bei welchem Thema und auf welchem Wege auch immer. Es begann im Garten Eden, bei Adam und Eva. Die Menschen dachten, sie wüssten besser als Gott, was gut für sie ist. Seitdem haben wir als Menschen mit diesem Thema Hochmut zu kämpfen. Doch was hilft uns dabei? Wie kommen wir da raus? Dazu schauen wir uns jetzt mal den letzten Abschnitt aus Obadja an, Verse 15 bis 21. Der Tag ist nahe, an dem ich über alle Völker Gericht halte, sagt der Herr. Wie ihr Leute von Juda auf meinem heiligen Berg aus dem Becher meines Zorns trinken musstet, so werden dann die übrigen Völker ohne Ende daraus trinken müssen. Sie sollen so spurlos verschwinden, als wären sie nie gewesen. Aber für euch gibt es Rettung auf dem Berg Zion. Dieser Berg wird ein heiliger Ort sein. Ihr Nachkommen Jakobs werdet das Land der Völker in Besitz nehmen, die euch das eure geraubt hatten. Die Leute von Juda und Israel werden dann wie Feuer sein und die Leute von Edom wie Stroh, das vom Feuer verzehrt wird. Von den Nachkommen Esaus wird niemand sein Leben retten. Ich habe es gesagt, ich der Herr. Die Judäer aus der Steppe im Süden werden dann das edomitische Bergland in Besitz nehmen. Und die Judäer aus dem westlichen Hügelland das Gebiet der Philister. Die übrigen Judäer aber das Gebiet von Ephraim mit der Stadt Samaria und die Leute von Benjamin das Bergland Gilead. Die Verschleppten aus dem Reich Israel werden das Land der Kanaaniter bis hinauf nach Sarepta besetzen und die Leute aus Jerusalem, die nach Sepharad weggeführt worden sind, die Städte im Süden Judas. Alle, die auf dem Berg Zion Zuflucht gefunden haben, werden über das edomitische Bergland herrschen. So wird der Herr seine Herrschaft antreten. Was hatte Gott Edom zu sagen und was heißt das für uns? Edom dachte, dass sie in ihrem Bergland auf ihrem hohen Ross da oben unbesiegbar wären. Gott hat ihnen gesagt, dass dem nicht so ist. Er wird sie herunterstürzen in die Tiefe. Edom wird wie Stroh sein, welches vom Feuer Israels verzehrt wird. Gott macht deutlich, die uneinnehmbare Stadt, liebe Edomiter, die liegt nicht bei euch, sondern die uneinnehmbare Stadt ist der Berg Zion, da wo ich throne. Obadja nimmt hier an dieser Stelle Bezug darauf, dass Gott eines Tages seine endgültige Herrschaft aufrichten wird, wenn das Ende der Welt kommt. Bis es soweit ist, sitzt Gott aber kein bisschen weniger auf dem Thron. Er hat mehr als nur deutlich gemacht, dass er der König der Könige ist. Gott selber ist nämlich in Gestalt des Sohnes auf die Erde gekommen. Jesus Christus kam auf die Erde und hat die Strafe für allen Hochmut getragen, den es auf dieser Erde gibt. Für deinen und für meinen Hochmut. Sein stellvertretendes Opfer ist vollkommen ausreichend. Und dadurch ist ein neues Zeitalter hier in dieser Welt angebrochen. Gott hat sich entschieden, seinen Geist in diese Welt zu senden. Wenn du an Jesus glaubst, dann wohnt dieser Geist in dir. Gott in dir. Und Gott hat zugesagt, dass dieser Geist gerade hier mitten unter uns ist, weil wir uns hier in seinem Namen versammeln. Durch diesen Geist möchte Gott in uns wirken. Durch diesen Geist möchte Gott uns verändern. Es ist nicht unser Werk, welches wir aus unserer eigenen Kraft tun, sondern es ist seine Kraft, die am Werk ist. Und es ist an uns, ob wir uns ihm öffnen und ihn an uns arbeiten lassen. Denn es ist Gottes tiefster Wunsch, dass er unsere Haltung immer mehr zu dem machen kann, wie er selber ist. Durch Jesus hat Gott uns sein unendlich demütiges Wesen gezeigt. Denn er ist der Einzige, der wirklich immer Recht hat und auf seiner Meinung beharren darf. Und dennoch hat er sich entschieden, aus Liebe zu uns ans Kreuz von Golgatha zu gehen. Der einzig Unschuldige gibt sein Leben für die schuldigen und hochmütigen Menschen hin. Und das ist Gnade. Das ist Liebe. Und diese Liebe ist es, die unsere innere Haltung verändern möchte. Nun ist die Frage, wie kann das konkret aussehen, dass wir unsere Haltung von Gott verändern lassen? Wie können wir nach oben schauen? Diese Frage ist sehr komplex zu beantworten. Denn so vielfältig wie wir Menschen sind, so vielfältig sind nämlich auch die Gefahren, auf welchem Wege Hochmut sich in unserem Leben verfestigen kann. Und ich stelle dir jetzt gleich drei Prüffragen, wie du auf die Spur kommen kannst, wo Hochmut in deinem Leben eine Gefahr ist. Du kannst mal für dich überlegen, wo macht es bei dir Klick? Wo will Gott dir etwas sagen? Wo vibriert es in deinem Herzen? Und ich will dir Mut machen, prüfe diese Fragen und gehe darüber mit Gott ins Gespräch. Die erste Frage ist, wo hältst du dich für unersetzlich? Vielleicht in deinem Job, in deiner Gemeindemitarbeit, wo auch immer. Wo hältst du dich für unersetzlich? Die zweite Frage: Wann fällt es dir schwer, Fehler zuzugeben oder dich zu entschuldigen? Auf welchem Gebiet fällt dir das vielleicht besonders schwer? Bei welchem Thema? Wann fällt es dir schwer, Fehler zuzugeben oder dass du dich entschuldigst? Und die dritte Frage, bei welchem Thema möchtest du immer unbedingt deine Meinung sagen? Wo hältst du deine Meinung für unentbehrlich? Wo darf deine Meinung bloß nicht fehlen? Bei welchem Thema möchtest du immer deine Meinung zu sagen? Ich will dir Mut machen. Nimm es mit, prüfe es. Lass dir von Gott die Augen öffnen, wo du in der Gefahr stehst, hochmütig zu sein. Und lass ihn daran an deine Haltung. Denn wenn wir diese Haltung von Gott verändern lassen, dann ändert sich auch unser Verhalten. Ich will dir jetzt zum Schluss noch ein Beispiel erzählen, wo ich selber genauso einen geistlichen Prozess erlebt habe. Das Ganze ist ein paar Jahre her, das war im vierten Jahr meiner Bibelschulzeit. Und da ist es so gewesen, dass mir zuvor an der Bibelschule einige Dinge aufgefallen sind, die ich nicht gut fand. Da war ich überzeugt, das muss sich ändern. So soll es nicht sein. Und ich wusste auch, ich kann diese Dinge nicht verändern, sondern das ist Gottes Sache. Er muss das verändern. Das war mir klar. Also habe ich mich gemeinsam mit ein paar Kollegen, mit ein paar anderen Studenten getroffen und wir haben regelmäßig zusammen gebetet. Wir haben gebetet für die Bibelschule, für das Missionswerk, für Veränderung. Wir haben für Veränderung gebetet und haben auch selber immer wieder den einen oder anderen Schritt unternommen und was gemacht. Und in diesem ganzen Prozess schlich sich bei mir eine Haltung ein, die nicht gut war. Eine Haltung, die hochmütig war. In diesem Beispiel war es bei mir die erste Frage, die bei mir angeschlagen hat. Denn ich habe mich und die Gebetstreffen, die wir als Studenten ins Leben gerufen haben, für unersetzlich gehalten. Und dann hat Gott angeklopft und mir gezeigt, hey, ich habe alles in der Hand. Ich halte diese Bibelschule, jede Person, jeden Umstand in meiner Hand. Ich bin nicht auf dich angewiesen. Zunächst hat Gott dies sanft gesagt. Da wollte ich noch nicht hören. Als er dann lauter wurde, hatte ich es verstanden. Pünktlich zu den Weihnachtsferien wurde ich krank und es hat mich richtig erwischt. Ich hatte ganz, ganz viel Energie in diese Sache gesteckt und habe mich auch damit identifiziert. Das war mir super wichtig, dass das vorwärts geht. Und dann war der Stecker gezogen. Gott hat mir gezeigt, dass ich wie wild mit meinen Kräften versucht habe, Veränderung zu bewirken, die ich für richtig halte. Und das war hochmütig. Und da ist Gott rangegangen. Mein Ziel, für das ich gekämpft habe, das war an sich ein gutes Ziel. Aber Hochmut kann mitunter auch einen gut verschleierten geistlichen Deckmantel haben. Und das musste Gott mir auf ziemlich deutliche Art und Weise zeigen. Und das hat er zum Glück auch gemacht. Wo stehst du in der Gefahr, hochmütig zu werden? Ich will dir Mut machen. Lass Gott an diese Dinge ran. Er möchte dich immer mehr in sein Bild verwandeln. Er möchte dich vor dem Hinfallen bewahren. Denn Hochmut kommt vor dem Fall. Lass ihn an dir arbeiten. Wende dich an ihn. Er weiß, was gut und richtig ist. Gott segne uns, schenk uns sein Gelingen dabei. Amen.